Wir sind beim fünften Schöpfungstag. Ich lese aus 1. Mose 1 von Vers 20 bis 25. Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser mit im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Der fünfte Tag ist der Tag des Lebens und der Fülle. Tierleben ist noch etwas anderes als pflanzliches Leben. Tiere können sich selbstständig fortbewegen. Sie sind nicht in der Weise an die Erde gebunden wie die Pflanzen. Auch findet die Fortpflanzung durch Paarung statt, und zwar von zwei zueinander passenden Wesen in ganz spontanen Lebensakten. Tiere haben in einer ganz anderen Weise eine ganz selbstständige Individualität. Und bei diesem fünften Schöpfungstag fällt auf, dass die Tiere gesegnet werden von Gott. Sie bedürfen des Segens Gottes. Ihre Eigenbewegung darf nicht zu einer Entfernung von Gott werden. Jedes Tier soll jeweils den ihm zugewiesenen Lebensraum einnehmen, erfüllen und auch die Grenzen beachten. Und der Segen Gottes zielt auf Vermehrung, Ausbreitung, Gedeihen und Erfüllen eines jeden Lebensraumes, in den sie gesetzt sind. In der Luther-Übersetzung, da steht bei den Tieren dreimal der Ausdruck lebendiges Getier. Im Urtext steht an der Stelle lebendige Seelen. Derselbe Ausdruck steht dann später im nächsten Kapitel auch bei Menschen. Er ist eine lebendige Seele. Das heißt, Tiere und Menschen verbindet dies, dass sie eine Seele haben. Es sind atmende Wesen, das Wort Seele im Hebräischen, das hängt auch mit Atem zusammen. Mensch und Tier können miteinander kommunizieren. Die Tiere sind Gefährten des Menschen. Es fällt auch auf, die Sabbatruhe im Alten Testament gilt auch für die Tiere. 2. Mose 20, Vers 12. Und wo Gott mit den Menschen handelt, man muss das mal immer bewusst lesen auch, sind in irgendeiner Weise Tiere oft mit drin und mit betroffen. Also sehr bald dann in der Sintflutgeschichte. Oder wenn es um die Vollstreckung eines Banns geht, das betrifft auch die Tiere. Selbst bei der Buße in Ninive sind die Tiere mit betroffen, sie werden mit in Bußkleider gekleidet. Oder im tausendjährigen Reich, wenn Wolf und Schaf miteinander im Frieden weiden. Irgendwo kommen in der Heiligen Schrift immer auch die Tiere mit vor, als Gefährten des Menschen, übrigens auch im Leben Jesu. Es fängt schon bei der Darstellung Jesu an, wo zwei Turteltauben geopfert werden, das Armenopfer. Oder bei seiner Taufe der Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Bei seiner Versuchung in der Wüste heißt es, er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm, Markus 1, Vers 13. Oder wir denken an die Wunder des Fischfangs. Bei der Berufung des Petrus und nach der Auferstehung. Die Speisungswunder sind die Fische mit dabei. Vögel als Beispiel der Sorglosigkeit. Der Esel beim Einzug in Jerusalem. Er selbst wird als das Lamm Gottes bezeichnet, Jesus. Oder der Löwe aus Juda. Nun haben Tiere mit den Pflanzen gemeinsam, dass sie in Arten unterschieden werden. Ich sagte schon, auch diese Unterscheidung in Arten hat etwas mit dem Scheiden und Unterscheiden Gottes zu tun, was sich eigentlich durch die ganze Schöpfungsgeschichte zieht. Aber hier ist eine Unterscheidung zwischen Gleichwertigem. Es ist ein Unterscheiden. Und auffälligerweise heißt es 9-mal in der Schöpfungsgeschichte, jedes nach seiner Art. Da tut sich eine solche Fülle, ein solcher Reichtum des Lebens auf. Kein Botaniker, kein Zoologe ist in der Lage, alle Pflanzen oder alle Tiere zu erfassen und zu kennen. Was das bedeutet, dieses Anschauungsbeispiel in der Natur, was haben wir für einen Gott? Diese Fülle, dieser Reichtum, vom Menschen kaum zu erfassen. Auch schon in der unbelebten Natur. Die Berge, die Wälder, die Felder, die Seen, diese unwahrscheinliche Vielfalt, es ist nicht eins wie das andere. Oder einfach der Blick zum Himmel, der Sternenhimmel, unendliche Welten, dieser Reichtum. Aber auch der Blick in die Mikrowelt. Früher haben wir immer noch gelernt, ein Atom besteht aus Atomkern und Elektronen und das war's. Heute weiß man, wie viele Elementarteilchen solch ein Atom hat. Wieder eine fast unendliche Welt. Das ist ein Anschauungsunterricht für uns, jeden Tag neu, welchen Gott wir haben, ein Gott der Fülle. Am Ende der Schöpfungsgeschichte wird diese Fülle noch einmal unterstrichen durch das Wort Herr. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Das zeigt nochmal diese Fülle an. Und diese Fülle ist aus Gottes Hand hervorgegangen. Daran wird sein Wesen erkennbar. Und das hat nicht nur die Dimension der Größe, sondern auch die Dimension des Reichtums. Also da ist für kleinliches Denken kein Platz. Es ist nicht recht, wenn unser törichtes und verzagtes Herz immer Gott so klein macht, als müssten wir tun, dass wir dauernd immer nur betteln müssten und Gott bedrängen müssten und dass er nun endlich mal irgendwo den kleinen Finger krumm macht. Das ist dem Wesen Gottes nicht angemessen. Und es gibt genügend Beispiele in der Heiligen Schrift, die uns vor Augen führen, Gott ist nicht knausrig. Denken wir an die Speisungswunder. Die paar Brote, die paar Fische. Aber verbunden mit dem Segen Gottes, Jesus hält sie dem himmlischen Vater entgegen, er bricht sie, die Brote, und dann wird ausgeteilt und dann wird eine Menge von Tausenden satt und, das ist Fülle, Körbe voll Brocken werden noch eingesammelt. Es ist Überfluss da, das ist Gott. Und es ist gut, wenn wir uns ein solches Denken angewöhnen von Gott. Und dann müssen wir nicht auf unsere augenblickliche Situation blicken, sondern wir blicken auf Gott. Wenn man auf die augenblickliche Situation schaut, dann sieht man ein paar Brote und ein paar Fische. Was ist das gegen so viele? So sagen ja die Jünger. Es reicht hinten und vorne nicht. Und dieser Blick, der macht einen armseligen Gott. Aber wenn man wirklich ihn anschaut und auch sich auf sein Wort beruft und sein innerstes Wesen packt, wer Gott ist, da gibt es eine ganz andere Sicht der Dinge. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle. Oder hören Sie einfach mal solch einen Satz. Ich greife einmal heraus aus der Heiligen Schrift. 2. Korinther 9, Vers 8. Ich sage mal ein paar Worte nach dem Urtext. Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, alles Genüge habt und noch reich seid zu allem guten Werk. Haben Sie gehört, wie viel Mal alle vorkam? 5-mal. In einem Satz. Diese Fülle. 2. Korinther 9, Vers 8. Und wo Gott ist, ist die Fülle. Und wo der Segen Gottes ist, ist die Fülle. Und dieser Segen Gottes, und das ist ja typisch für den Segen Gottes, der ist dort, wo eben wenig ist, aber das Wenige mit dem großen Gott der Fülle verbunden, das schafft viel. Segen ist immer eine Vermehrung. Ja, hier am 5. Schöpfungstag die Vermehrung der Tiere. Sie sollen die Erde füllen. Diese Fülle in der Natur. Aber Segen ist in jeder Weise immer eine Vermehrung. Fluch ist das Gegenteil, das ist immer eine Verminderung. Fluch ist, das haben wir ja dann schon in den nächsten Kapiteln der Heiligen Schrift, dass man arbeitet und es sind überall nur Dornen und Disteln und man arbeitet im Schweiße seines Angesichts und es kommt nicht das heraus, wie viel Kraft man eigentlich reinsetzt und investiert. Es kommt nicht das raus der Arbeit gemäß. Das ist Fluch. Und bei Segen gibt es immer eine Zugabe von oben. Und wir dürfen und sollen mit dem Segen Gottes rechnen. An allen Ecken und Enden. Und da geht es an der Stelle nicht um richtige Lehre und ob alles richtig funktioniert in der Gemeinde und ob alles irgendwie im guten Gedinge ist und funktioniert und wie wir gut dastehen. Das Wichtigste ist, dass der Herr in unserer Mitte ist, dass sein Leben bei uns ist und sein Segen bei uns ist. Das ist das alles Entscheidende. Es gäbe keine Glaubenswerke ohne den Segen Gottes. Wir denken an die Frankischen Stiftung in Halle, wer da mal durchgegangen ist, was das für ein Werk ist. Das hat mit nichts begonnen. Der Dorfpfarrer August Hermann Franke vor den Toren Halles, der mit Betrunkenen zu tun hat, mit armen Würstchen in seiner Dorfgemeinde, die nicht mal richtig lesen und schreiben können und wo er anfängt, denen das ein bisschen beizubringen und durch das Evangelium vom Alkohol wegzuholen. der selber kein Geld hat, baut diese frankischen Stiftungen, die weltbekannt waren. Da kam selbst der Zar aus Russland und sagte, mach das bei uns auch. Oder Georg Müller, ein Mann des Glaubens, der nie um Spenden gebettelt hat, nie irgendwo Leute aufgefordert hat zu spenden. Der hat es noch größer gemacht als August Hermann Franke in Halle, hat dasselbe in England aufgebaut. Und wenn man bedenkt, aus welcher Familie er kommt, ich war in Westeregeln hier Pfarrer in der Magdeburger Börde, im Nachbarort Kroppenstedt ist Georg Müller geboren. Der hat gesoffen, der hat gehurt, der war bei der Beerdigung seiner Mutter nicht dabei, da war er stockbetrunken, der ist von Schulen geflogen, übrigens waren sie dann auch in Schönebeck, hier der Vater und die Familie, und den hat Gott erreicht und hat zu einem Missionar gemacht, der ist über die ganze Welt gereist und hat dieses Werk wie August Hermann Franke in England aufgebaut, ohne um Spenden zu betteln, und es war alles da. Das ist Segen. Und dann brauchen wir gar nicht weit zu gehen, da gucken wir bloß ins Schniefenthaus. Wenn ich sehe, dass die Gartenhäuser gebaut werden konnten, dass das Schwesternhaus gebaut werden konnte, dass das Haupthaus hier so renoviert worden ist, das sind eigentlich undenkbare Dinge, wenn man weiß und hier drin steht und die Gelder sieht und sagt, das ist alles unmöglich. Und es steht da. Das ist ein Segen. Aber mit diesem Segen sollen und dürfen wir rechnen. Aber in der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren, da steckt noch eine ganz andere Botschaft. Es ist ja eine Vielgestaltigkeit und das entspricht auch dem Wesen Gottes. Bei Gott geht's nie eintönig zu. Da ist nichts langweilig. Da gibt's ein Reichtum auch in einer Vielfalt und, was wichtig ist bei Gott, in der Vielfalt ist immer eine Einheit. Vielfalt und Einheit gehören bei Gott zusammen. Und da ist die belebte Natur und auch die Tierwelt des fünften Schöpfungstages ein wunderbarer Anschauungsunterricht für die Vielfalt und Einheit des Leibes Christi. Also die Artenvielfalt in der Natur steht ja in einem einzigen großen Geschehenszusammenhang. Das ist alles auf eine so wunderbare Weise aufeinander abgestimmt, bis in kleinste Dinge. Die Biologen, die wissen das und man merkt es, wenn es mal gestört wird. Also durch Umweltschäden oder durch Krankheiten oder wo irgendwelche Nahrungsketten dann unterbrochen worden sind, da kommt die ganze Natur auf einmal durcheinander. Und dann merkt man, wie ein Glied mit dem anderen zusammenhängt und eine große Einheit bildet. Und so ist das auch beim Leib Christi. Das ist ein feingliedriger Organismus, wo alles in erstaunlicher Weise von Gott wunderbar abgestimmt wird und wie ein jeder seinen Platz hat. Und da muss man auch im Leibe Christi sagen, jedes nach seiner Art, in dieser Vielfalt. Und wenn wir gestern davon gesprochen haben, wo ist mein Platz? Dann ist das eine wichtige Frage, auch für den Leib Christi. Dass der Organismus erbaut wird, dass der Reichtum, die Fülle Gottes durchkommt und es nicht Störungen gibt. Und es ist so gut, auch wenn man an einem Platz meint zu stehen, der einem eigentlich nicht gebührt, sondern irgendwo bloß ein kleines Glied und denkt, man ist nicht wichtig. Das ist eine große Täuschung. Durch die Sünde des Menschen kommt es natürlich auch zu Störungen, sowohl im Tier- und Pflanzenbereich, genauso wie im Leibe Christi, in der Natur durch Einseitigkeiten, meinetwegen in der Tierhaltung, Monokultur, im Ackerbau, durch Wildern, Ausrotten, Überfischen, chemischen Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln und so weiter. Es kommt zu Störungen, soll alles einheitlich sein, die Kartoffel soll immer dieselbe Größe haben, sonst wird sie nicht gekauft. Einseitigkeit, das entspricht nicht dem Wesen Gottes. Und genauso in der Gemeinde Jesu. Alle sollen sie auf einmal einspurig gehen und dann soll alles klappen. Das ist nicht Leib Christi. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die dann noch falsche Herrschaftsansprüche haben in der frommen Welt. Und alles wird eingespurt. Das geht nicht. Es ist immer vielgestaltig. Und dann gibt es Alleinvertretungsansprüche. Wir allein sind die Richtigen. Abkapselungen, Missbilligungen, wird dauernd kritisiert. So ist das nicht richtig. Nein, es gibt eine Vielfalt. Und es muss nicht alles so laufen, wie ich mir das vorstelle oder denke oder unsere Gruppe oder unsere Gemeinde. Durch solche krankhaften Dinge wird immer auch die Einheit in Christus verlassen. Krankhaftes ist immer etwas Schädliches. Dann geht es in der Gemeinde Jesu nicht mehr göttlich zu, sondern menschlich zu. Also noch einmal, auch der Leib Christi ist wie in der Natur, auch in der Tier- und in der Pflanzenwelt ein wunderbarer Lebenszusammenhang, der nicht zerstört werden darf. Und das Leben ruht allein in Gott. Und wir haben nur einen Herrn Jesus Christus, der die Auferstehung ist und das Leben. Wir haben nur einen Geist, in dem das Leben ist. Wir haben nur einen Glauben, nur ein Wort Gottes, nur einen Gott und Vater. Und das Leben wird uns genommen, wenn wir diese Vielfalt im Leibe Christi nicht anerkennen, ihr nicht Raum geben und an der Einheit in Christus nicht festhalten, uns von geistlichen Autoritäten abhängig machen, in falscher Weise Parteiungen bilden, Lehrunterschiede unnötig hochspielen, es sei denn, das Fundament unseres Glaubens, die Erlösung in Jesus, wird angetastet, da gibt es Grenzen, das ist auch ganz klar im Neuen Testament. Das Leben des Leibes wird behindert auch durch Herrschsucht, durch Neid, dass ich meinen Platz nicht einnehme, weil ich neidisch bin auf den Platz des anderen. Oder dass Grenzen überschritten werden und ich in das Amt eines anderen eingreife, was mir nicht gebührt. Wenn ich ständig Kritik übe, immer alles besser weiß. Also noch einmal, jedes nach seiner Art, der Platz, der mir gebührt. Das Leben in Christus ist nicht abhängig von einer bestimmten Frömmigkeitskultur oder Konfession, sondern einzig und allein von unserer Nähe zu ihm, unserem Herrn. Und je näher wir an ihm dran sind, umso besser ist es immer um die Einheit des Leibes Christi bestellt. Und umso schneller erkennen wir auch im anderen immer den Herrn. Ich habe mich bei diesem Punkt jetzt sehr aufgehalten. Es sind noch zwei andere Punkte, die mache ich jetzt etwas kürzer. Am fünften Schöpfungstag schafft Gott die Tiere im Wasser und in der Luft, noch nicht die Landtiere. Die kommen erst am sechsten Schöpfungstag. Wasser und Luft, das sind eigentlich Orte, wo man gewöhnlich nicht leben kann, von Menschen aus gesehen. Von Menschen aus gesehen sind das Grenzbereiche. Also wo der Mensch sich, wenn nur für eine gewisse Zeit, künstlich bewegen kann oder aufhalten kann. Es sind auch Bereiche mit einem erhöhten Störpotenzial. Denken an Wasser und Luft. Aber der fünfte Schöpfungstag knüpft ja an den zweiten Schöpfungstag an, wo es also um die Trennung ging von den oberen Wassern und den unteren Wassern, wo die Feste gebaut worden ist. Und jetzt werden genau diese Bereiche, die unteren Wasser und der Raum zu den oberen Wasser oder wo die Wolken sind, die werden jetzt mit Leben erfüllt. Man möchte sagen, gerade die gefährlichen Bereiche oder die Störbereiche erfüllt Gott mit seinem Leben. Das ist das Erste, was er macht, wird besetzt. Was die Pflanzenwelt nicht beleben konnte, wird nun durch die schwimmenden und fliegenden Tiere belebt. Und Gott spricht hinein in eine tote Welt. Es wimmle. Schon dieses Wort ist wieder diese Fülle, der Reichtum. Es wimmle. Zweimal steht dieses Wort im fünften Schöpfungstag. Und wo Gott auf dem Plan ist, da sind Kräfte der Auferstehung und des Lebens auf dem Plan, da bleibt es nicht tot. Und da versorgt er und gibt Leben an einem Platz, der für den Menschen eigentlich nicht der richtige Platz ist. Manchmal haben wir auch den Eindruck, wir sind so auf einen Grenzplatz gestellt. Um uns herum ist alles tot. In der Gemeinde ist es tot. Man hat nicht die richtigen Glaubensgeschwister. Man ist in der Familie geplagt von allen Ecken und Enden. Man ist in der Arbeit und im Beruf geplagt und es läuft dort nicht rund und es läuft da nicht rund. Also man ist wie an die Grenze gestellt, man ist auch fast überfordert und weder die körperlichen noch die seelischen Kräfte scheinen auszureichen, um den Platz, wo man nun hingestellt ist, auszufüllen. Man weiß gar nicht, ob man durchhalten kann. Und es geht manchmal wirklich wie ums Überleben. Ich sage, getrost, getrost, ihr Lieben. Gott weiß uns auch an solchen Grenzplätzen zu versorgen. Also der den Fischen Kiemen gibt, dass sie immer noch atmen können, und der den Vögeln Flügeln gibt, dass sie in der Luft fliegen können, der wird auch uns in solchen Grenzbereichen das geben und uns mit solchen Kräften ausstatten, dass solche lebenswidrigen Räume mit Leben von Gott erfüllt werden. Da ist bei Gott mehr drin, als wir denken. Wir müssen bloß ein bisschen geistlich ticken. Und er hat uns vielleicht gerade deshalb an den Ort gestellt, in diesen Grenzbereich, an diesen notvollen Ort gestellt, damit auch dieser Ort durch sein Leben durch uns erfüllt wird. Wie überall, so auch hier, man muss von Gott her denken. Ein drittes noch. Das fällt auf beim fünften Schöpfungstag, dass bei den Meerestieren eine Art besonders hervorgehoben wird. Die Walfische. Das gibt es weder bei den Pflanzen, da wird nicht eine besondere Art, die Tulpe oder was, hervorgehoben. Es gibt es nicht bei den Vögeln, da wird kein Adler hervorgehoben. Aber bei den Wassertieren wird der Walfisch besonders genannt. Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da wimmelt im Wasser. Mit den Walfischen hat es etwas auf sich. Was Luther hier mit Walfisch übersetzt, übersetzt er an anderer Stelle, ist dasselbe hebräische Wort, mit Drache oder Schlange. Wobei er das richtig übersetzt. Die Grundbedeutung des hebräischen Wortes ist mehr Ungeheuer. Nun kann man das im zoologischen Sinne verstehen, da kommt man auf Walfisch. Das ist ein großes Tier. Aber es hat auch eine hintergründige Bedeutung, nämlich eine satanisch-dämonische Macht, ähnlich der Schlange, ähnlich dem Drachen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen, wo dieses Wort, was hier für Walfische steht, auch in diesem Sinne übersetzt wird. Ich nenne einmal Psalm 74, Vers 13, du hast zerschmettert die Köpfe der Drachen im Meer. Dasselbe Wort. Oder Psalm 91, den wir eben gebetet haben, über Löwen und Ottern wirst du gehen und Löwen und Drachen wirst du niedertreten. Haben wir das Wort Drachen wieder. Worauf Jesus übrigens auch fußt oder dieses Wort zitiert im Neuen Testament, genau diese Bibelstelle bei der Aussendung der 70. Und er sagt, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das ist diese Bibelstelle. Das ist so übersetzt. Und wir merken, auch da ist es eine Ausrüstung gegen finstere Mächte. Oder bei Löwen muss man sofort mithören, 1. Petrus 5, Vers 8. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Also, in Israel hat man bei diesem Wort, Tanin im Hebräischen, sofort auch das Hintergründige immer mitgehört. In der Schöpfungsgeschichte ist die Sache zoologisch zu verstehen. Große Tiere im Meer. Aber das andere hat man immer mitgehört. Und was das bedeutet, dass dasteht, dass Gott Walfische schuf, im zoologischen Sinne, es werden die dämonischen Mächte gewissermaßen wie entmachtet, beziehungsweise sie werden runtergestuft zu einfachen, normalen Tieren. Übrigens, im übernächsten Kapitel ist es die Schlange. Das kann man zoologisch verstehen, aber auch hintergründig. Auf jeden Fall wird schon diese Botschaft von Anfang an mitgegeben, du musst keine Angst haben. Selbst in der sündigen Form von satanisch-dämonischen Wesen ist der Umgang wie mit Geschöpfen. Wie auch immer diese Mächte in diesen erbärmlichen Zustand gekommen sein mögen, sie sind nie gleichwertig mit Gott zu sehen, sondern sind eigentlich wie erbärmliche Geschöpfe. Und wir müssen keine Angst vor ihm haben. Für uns ist es nicht unwichtig, wie gehen wir mit Mächten der Finsternis, mit dämonischen Kräften um. Ich sage immer, wir haben mehr mit ihnen zu tun, als wir denken. Das meiste wissen wir oft nicht. Aber wenn man aufmerksam ist, kriegt man manches mit. Hiob hat nie gewusst, wer hinter all dem Leiden letztlich steht. Musste er auch nicht, hat sich an Gott gehalten, es hat gereicht. Ist neu gesegnet worden. Aber wenn es heißt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, merken wir, das ist eine Dauergeschichte. Das ist, sind nicht nur Ausnahmesituationen, sondern das ist die Welt, in der wir leben. Dem widersteht fest im Glauben. Nie mit Angst, sondern immer mit einer heiligen Souveränität Gottes, diesen erbärmlichen Geschöpfen gegenüber. Jesus ist Sieger, das ist die Tatsache, von der wir ausgehen, klar und nüchtern und sehr bestimmt und ohne großen Zauber und immer in der Bewertung der Dinge, wie Gott sie sieht. Amen. Vier Fragen. Erstens, an welchen Stellen denke ich kleinlich über Gott? An welchen Stellen denke ich kleinlich über Gott? Zweitens, fällt es mir schwer, die Vielfalt unter den Kindern Gottes anzunehmen? Fällt es mir schwer, die Vielfalt unter den Kindern Gottes anzunehmen? Drittens, bin ich bereit, auch in Grenzbereichen des Zumutbaren mit der Versorgung Gottes zu rechnen? Bin ich bereit, auch in Grenzbereichen des Zumutbaren mit der Versorgung Gottes zu rechnen? Viertens, habe ich die Umtriebe des Teufels ausreichend im Blick? Und wie will ich ihnen begegnen? Habe ich die Umtriebe des Teufels ausreichend im Blick? Und wie will ich ihnen begegnen? Wir wollen beten. O Herr, wende unsere Herzen von allem Streben nach Höhe und Vorherrschaft zur Niedrigkeit Jesu. Wende unsere Herzen von falscher Demut und Genügsamkeit zum Reichtum und zur Fülle Gottes. Wende unsere Herzen von aller ungöttlichen Trennung aus Rechthaberei zur Brüderlichkeit und Buße. Wende unsere Herzen von irdischem und geistlichem Besitz zur Armut Christi. Wende unsere Herzen von aller Unselbstständigkeit zur verantwortungsvollen Gliedschaft am Leibe Christi. Amen.